Herzlich willkommen am Literaturtelefon Kiel. Viel Spaß mit der aktuellen Aufnahme.
Guten Tag, mein Name ist Jonas Lüscher. Ich lese aus meinem neuen Roman Kraft, erschienen bei C.H. Beck. Und weil es ihm gelang, ein leises Glimmen dieser Wut über die Wochen und den Atlantik zu retten, war es eine leichte Übung, diese während des endlos scheinenden Wartens bei der Einreise in Atlanta neu zu entfachen, während ein Beagle im Brustgeschirr der Grenzschutzbehörde es sich nicht nehmen ließ, zum dritten Mal eindringlich an Krafts Rucksack zu schnuppern, der zwischen seinen Beinen auf dem ausgetretenen Spannteppich stand und damit Anlass zu einer gründlichen Durchsuchung des Gepäckstückes durch die pferdeschwänzige Hundeführerin bot, von der sie sich auch nicht durch Kraft, ihm selbst unangebracht nervöse, ja fast schuldbewusste Erklärung abbringen ließ. Der Hund sei vermutlich irritiert durch den Geruch eines Mortadella-Brotes, das eine seiner Töchter, welche habe er nicht eruieren können, da sie sich wieder einmal mehr gegenseitig die Schuld zugeschoben hätten, in eben jenem, seinem, wie er betonte, Rucksack vergessen habe, nachdem sie ihn sich ungefragt und unerlaubterweise für den Maibummel ausgeliehen hatte. Hierfür fehlte Kraft das englische Wort und er behalf sich erst mit May Perambulation und versuchte es auf den verständnislosen Blick der Beamtin hin mit Spring or let's say Early Summer Stroll, ein Ausdruck, der ihm kaum ausgesprochen im Zusammenhang mit seinen Töchtern unangemessen liederlich in den Ohren klang und ihn befürchten ließ, er habe sich damit in irgendeiner Weise verdächtig gemacht. Die Beamtin schien sich aber weniger Sorgen um seine Töchter als um die Gesundheit ihres Hundes zu machen, der schwanzwedelnd während dieser kleinen Konversation seine Schnauze wieder in Krafts Rucksack vergraben hatte und nun von seiner Herrin zurückgehalten wurde, die von Kraft erstaunlich sachlich, ohne das geringste Anzeichen von Ekel in der Stimme, Auskunft darüber verlangte, ob sich jenes Mortadella-Brot denn noch im Rucksack befände. Was Kraft empört verneinte, er würde ja wohl kaum im September mit einem Wurstbrot vom letzten Mai in der Weltgeschichte herumfliegen. Ordnungsgemäß habe er dies oder vielmehr, was davon übrig geblieben sei, entsorgt. Aber offensichtlich habe sich der Geruch im Gewebe des Gepäckstückes festgesetzt. Kurz war er versucht, ihr die Mumifizierung der Stulle zu schildern, die dem Umstand geschuldet war, dass sich besagter Rucksack den Sommer über auf dem Dachboden befunden hatte, auf dem es oftmals unerträglich heiß und trocken war. Aber es schien ihm, als verlören Hund und Halterin das Interesse an seiner Person, und so hielt er sich zurück und beschäftigte sich wieder mit seiner Wut, die sich nun, zusätzlich angefacht von einem vagen Gefühl der Demütigung, mit dem für Kraft jede Begegnung mit uniformierter Staatsmacht endete, erst recht Raum verschaffen konnte. Aber auf dem Weiterflug, mit Hilfe eines Scotchs und einer Packung Wasabi-Erbsen, in eine hilfreiche Siegesgewissheit transformieren ließ, die ihn dazu verleitete, Ivan in der Empfangshalle des San Francisco Airports in einer überspannten Manier zu begrüßen, als schließe er im Velodrom von Roubaix seinen Trainer in die Arme, dass es selbst dem vom Istvan zum Ivan gewandelten Freund etwas zu viel Schulterklopfen wurde. Überhaupt taten sich die beiden Männer schwer, zur alten Verbundenheit zurückzufinden, die sich über die Jahre bei ebenso unregelmäßigen wie zufälligen Treffen auf Konferenzen und Kongressen in seltsamen Städten zwischen Bielefeld, Tampere und Canberra zu einem kümmerlichen Rest abgenutzt hatte, der ihnen, jedem für sich, denn darüber zu sprechen trauten sie sich nicht, umso schäbiger vorkam. Je mehr sie sich durch den Verlust eines Gefühls der Zusammengehörigkeit zu einer Glorifizierung der alten Nähe verpflichtet fühlten. Jene Nähe, die Schlüti, mit dem sich Richard Kraft damals die Wohnung teilte, die Tür hinter sich zuwerfend am ersten warmen Frühlingstag des Jahres 81, in das noch klamme Treppenhaus in der Steglitzer Grunewaldstraße brüllend, als mit dem Daumen im Arsch des anderen charakterisiert hatte. Schlüti hatte nicht ganz Unrecht gehabt, auch wenn aus seinen Worten die Bitterkeit des obsolet gewordenen Mitbewohners sprach. Aber tatsächlich demonstrierten Richard Kraft und Istvan Panzel ihre Verbundenheit mit einer penetrant inszenierten körperlichen Nähe, die jenen ungewöhnlichen Ort für einen Daumen zumindest theoretisch erlaubt hätte. Wiewohl ihnen solches gänzlich fern lag, ihre Liebe war ganz politischer und weltanschaulicher Natur. Kraft, der in den Fächern Volkswirtschaft, Philosophie und Germanistik eingeschrieben war, den man aber auch in Veranstaltungen der Historik, Soziologen und Politologen als engagierten Hörer antreffen konnte, genoss zu dieser Zeit an der Freien Universität den Ruf als brillanter Denker, als einer, der mit seinen 23 Jahren bereits fast alles gelesen hatte, was man gelesen haben musste, als einer jener Studenten, denen eine große akademische Karriere sicher war. Aber weil er eben nur einer von jenen war, suchte er nach einem sicheren Mittel der Distinktion und wandte sich zu diesem Zweck dem Thatcherismus zu, einer weltanschaulichen Strömung, von der er sicher sein konnte, dass sie ihn in der Studentenschaft genügend isolierte um fortan unter den Vielversprechenden als der verschrobenste Vielversprechende und damit auf geheimnisvolle Weise als der Vielversprechendste unter den Vielversprechenden zu gelten. Er erschrak gehörig, als in einer Vorlesung über Althusser am frühen Morgen des 20. Januars 1981 ein allen unbekannter junger Mann aus dem Auditorium das Wort ergriff, sich als ungarischer Dissident und politischer Flüchtling vorstellte und lauthals in gebrochenem Deutsch und ziemlich am Thema vorbei die an diesem Tag anstehende Vereidigung Ronald Reagans als historischen Moment und Wendepunkt in der Weltgeschichte pries, als Fanal gegen die kommunistischen Unterdrücker und ihre willfährigen Büttel in den geisteswissenschaftlichen Fakultäten der freien Welt. Kraft fürchtete, hier eigne sich einer sein Thema und damit sein Unique Selling Point an, begriff aber schnell, dass dieser István Pancel mit den zerdrückten Haaren am Hinterkopf ein wunderbarer Verbündeter war, der seinem einsamen Kampf gegen den Staatenstaat nicht nur die Legitimation des am eigenen Leib erfahrenen Unrechts, sondern auch den intellektuellen Glanz eines osteuropäischen Schachmeisters verlieh, denn István war als Mitglied einer Delegation der ungarischen Mannschaft zur Schachmeisterschaft der Universitäten nach West-Berlin gereist und hatte die Gelegenheit genutzt, sich abzusetzen. Zumindest war das Pancels Version der Geschichte, die er fortan jederzeit bereitwillig erzählte und die auch nicht gänzlich gelogen war, aber zumindest von einem dehnbaren Wahrheitsbegriff Gebrauch machte, denn István unterschlug, dass er seinen Platz in der Schachdelegation den elfenbeinfarbenen Kunstfaserhemden, mit denen der ungarische Verband seine Spieler ausrüstete, zu verdanken hatte, da die Hemden nach 2 Stunden zu riechen begannen, als hätten ihre Träger nicht kleine Holzfiguren auf einem Brett herumgeschoben, sondern sich im Ringkampf gemessen. István, der die Qualifikation zur Turnierteilnahme weit verfehlt hatte, wurde nur nach Berlin mitgenommen, weil man jemanden brauchte, der nachts im Waschbecken des Hotelzimmers die verschwitzten Trikots der Turnierspieler wusch. Als István am frühen Morgen des 20. Januars vom Geräusch eines Icarus-Reisebusses aufwachte und aus dem Fenster seines Hotelzimmers blickte, sah er, wie seine Kameraden, die im Turnier den letzten Platz belegt hatten, mit müden Gesichtern in ihren Bus stiegen und als er nur halb angezogen mit einem Stapel frisch gewaschener Trikots und einem panisch gepackten Koffer auf den nächtlichen Parkplatz gerannt kam, konnte er nur noch zusehen, wie sich der hellblaue Bus in den Verkehr einfädelte und in Richtung Budapest verschwand. Sein Fehlen wurde erst kurz vor Prag bemerkt und so gaben sich die Schachspieler, Trainer und Aufpasser auf einem tschechoslowakischen Rastplatz gegenseitig die Schuld, den Hemdenwäscher Pancel vergessen und nicht geweckt zu haben, bis man sich auf eine abenteuerliche Geschichte einigte, wie sich der junge Mann unter raffinierten Täuschungsmanövern abgesetzt habe. István saß derweilen auf der Bettkante in seinem Westberliner Hotelzimmer und wartete vergeblich auf die Rückkehr des blauen Icarus. Im Morgengrauen zimmerte er sich eine Geschichte zusammen mit verblüffenden Parallelen zu jener, die sich seine Kameraden beinahe gleichzeitig ausdachten, stopfte die elfenbeinfarbenen Hemden in eine große Plastiktüte, griff sich seinen kleinen Koffer und schlich durch den Hinterausgang aus dem Hotel. 2 Stunden irrte er ziellos durch das winterliche Berlin, fühlte sich bald wie eine getragene Socke, die man unter der Tagesdecke vergessen hatte, bald weitete ihm eine Ahnung von neuer Freiheit die Brust. Und schließlich rettete er sich vor der Kälte in einen noch leeren Hörsaal der Universität, in dessen Stille er sich seine eben erst ausgedachte Legende zu eigen machte und anschließend diesen Prozess, als sich der Raum zu füllen begann, und ein, wie er fand, unerträglich schwärmerischer Privatdozent über einen in der Psychiatrie eingesperrten französischen Marxisten sprach, besiegelte, indem er sich ein Herz fasste, dem Dozenten ins Wort fiel und sich ein erstes Mal vor Publikum als Ungarnflüchtling gerierte.